Brexit on Toast, der Podcast.
Herzlich willkommen zu Brexit on Toast, wie immer mit
Benita Goodman,
Tobias Waniek
und Florian Schwarz. Prinz Harry, der Name ist bekannt, er hat an sich direkt nichts mit dem Brexit zu tun, Benita, aber es gibt doch Anlass, über diesen jungen Mann, der noch keine 40 ist, zu sprechen. Warum sollten wir diesem Mann heute eine Folge widmen?
Tobi, was meinst du? Warum sollten wir ihm eine Folge widmen?
Ich habe mich auch gerade gefragt, weil was hat es denn jetzt eigentlich mit dem Brexit zu tun? Aber ich glaube, unsere Hörer würden vielleicht gern ein bisschen was aus fundiertem Halse hören.
Du meinst unsere HörerInnen?
HörerInnen, Entschuldigung, ja. Und deswegen sollten wir uns schon damit beschäftigen. Und vielleicht können wir ja auch herausarbeiten, ob es vielleicht doch irgendwie noch Connections gibt zum Brexit.
Also er ist ja nicht mehr Prinz Harry, wie er jetzt sein
Doch, erstes... Doch, er ist schon noch Prinz Harry.
Ist er noch Prinz Harry?
Ist auch Duke of Sussex, aber er ist auch, also Prinz Harry darf man ihn, glaube ich, schon noch nennen. Er ist immer ein königlicher Prinz, glaube ich, egal was los ist.
Aber offiziell hat er den Titel nicht mehr, musste man mit Tippex von der
Visitenkarte... Nee, er darf nicht mehr, also seine königliche Hoheit darf er nicht mehr benutzen, weil er eben damit ja irgendwie Handtücher und Hundenäpfe verklopfen wollte, irgendwie so als House of Sussex oder was hatten sie da sich überlegt?
Schön. Merch.
Und da war ja noch die Queen, da hat die gesagt, nee Leute, also das kommt nicht in Frage. Und das muss ich auch sagen, hat sie ganz recht gehabt.
Hundenapf hast du nicht umsonst erwähnt, denn wie man auch im Vorfeld der Berichterstattung jetzt über seine Biografie und über die Netflix-Serie, über das wir beides jetzt sprechen wollen, ist er geschubst worden von seinem Bruder und fiel auf einen Hundenapf, der zerbrach. Mhm. Und man sagte, das wäre einem normalen Bürgerlichen nicht passiert, weil da der Hundenapf aus Blech gewesen wäre.
Oder Plastik.
Frage eben, ist königliches Porzellan lebensgefährlich?
Leicht zu zerschlagen auf jeden Fall.
Eben, also es bringt ja dann wieder Glück, weil Porzellanscherben bringen ja im Gegensatz zu Glasscherben Glück.
Oh ja.
Ich dachte, Glasscherben auch.
Nee, Glasscherben habe ich mal gelernt, ja. Ist nicht so gut.
Oh Gott.
Ja. Auch Spiegel ganz
schlimm. Ja, ganz schlimm. Sieben Jahre Pech. Nee, das darf nicht sein. Ja, also was soll ich sagen zu Prinz Harry? Ich glaube, ihr habt recht, dass unsere Hörerschaft lechzt nach Neuigkeiten von Prinz Harry, weil ja kaum was bis jetzt in der Presse zu lesen war und eben, zu hören war.
Das ist strengste Geheimnis.
Ganz versteckt irgendwo in
Aber
der
wir wissen
Fachpresse.
Halt.
Ich finde es interessant, dass es ja immer noch zwei Lesarten gibt, weil also meine erste Reaktion schon auf dieses Oprah-Interview, ihr erinnert euch, nachdem die beiden nach Montecito gezogen sind.
Zwei Jahre her?
Anderthalb sowas.
Ja.
Da hatten sie dieses Interview mit Oprah. Also ich habe mir das gar nicht ganz angeschaut, weil ich es so unerträglich bescheuert fand. Und ich auch nicht wirklich glauben kann, dass Meghan Markle überhaupt keine Vorstellung davon hatte, was so abgeht, wenn man ins englische Könighaus einheiratet, dass sie völlig überrascht war, dass irgendwie überall die Paparazzi lauern. Und ich meine, das muss entsetzlich sein, das will ich überhaupt niemand absprechen, die Vorstellung, dass du nichts machen kannst, ohne dass eine feindlich gestimmte Presse dir wirklich auf dem Häuserl auflauert, das ist wirklich unmöglich.
Ist sie per se feindlich gestimmt?
Ja, von Anfang an feindlich gestimmt. Als sie Meghan auftrat, das erste Mal war es noch so, Prince Harry has a new girlfriend und dann so, American und von aus Suits, wir erinnern uns, sie hat ja bei Suits mitgespielt. Und dann waren alle so schon interessiert und angetan und dann, als man aber merkte, das wird immer ernster, fingen schon so die ersten Rumblings an in der englischen rechtslastigen Terrorpresse. Und dann wurden natürlich sofort Vergleiche gezogen zu Duchess of Windsor. Also damals, wir erinnern uns, der König, der zurückgetreten ist 1936, weil er mit einer geschiedenen Amerikanerin, also weil er die heiraten wollte. Mhm. Und es ging eben nicht. Und dann ist er stattdessen zurückgetreten. Und hat das kein Mensch in England vergessen oder verziehen. Also auch die da so
später
längst
geborene.
Noch nicht auf der Welt waren. Die sehr viel später geborenen. Das ist ein traumatisches Erlebnis im nationalen Gedächtnis. Und Harry, so ein bisschen eigentlich immer, ich finde ihn wahnsinnig sympathisch und irgendwie ein super Typen. Der ist da in diese Meghan Markle-Fänge geraten und eigentlich fand ich persönlich ja eigentlich auch so gar jetzt nicht so schrecklich oder so, sondern
aber
eigentlich sehr apart.
Eben ihre, weil du sagst, ihre Fänge hat sie da so
ja,
starken
weil jetzt
Einfluss?
Wird natürlich schon sehr viel ich glaube, der Harry ist halt nicht, sagen wir mal, die hellste Kerze im Sortiment. Ja. Und die gute Meghan, die weiß, glaube ich, genau, was sie will. Also ob sie jetzt Prinzessin oder Herzogin sein will, weiß ich nicht. Aber was einfach die ganze Publicity betrifft und was man daraus machen kann und wie viel Geld man daraus machen kann und ihre eigene Rolle darin. Weil ich finde es einfach sonst völlig unverständlich, dass Harry mit diesen sämtlichen Details, die er jetzt überall auskotzt, bis zum wirklich zum geht nicht mehr, die Welt fast schon langweilt damit, an die Öffentlichkeit geht. Ich verstehe das nicht. Also,
das ist wahrscheinlich schon eher auch ein ökonomisches Kalkül, oder? Dass man eben, das war ja vielleicht auch der Grund, warum sie gesagt haben, sie gehen raus aus dem Königshaus, weil sie dann halt besser verdienen können.
Naja, sie hätten ja eigentlich nichts zu verdienen brauchen. Ich meine, hätten natürlich...
Gute Apanage.
Aus den Fesseln.
Ja, und das ist eben schon, das muss man schon sagen, am Anfang, als sie eben in England erlebten, nach ihrer herrlichen Märchenhochzeit, also wie die Presse wirklich über diese Frau hergefallen ist, das kann man sich überhaupt nicht ausmalen. Also in einer Ekelhaftigkeit und Giftigkeit. Und dann kommt natürlich immer dieser Rassismusvorwurf dazu. Ich meine, das finde ich, jetzt muss man schon genau hinschauen, um zu sehen, dass sie irgendwie Afroamerikanerin ist oder halb. Aber das wurde immer so wahnsinnig sozusagen von der Meghan-Verteidigungsseite immer, das ist alles Rassismus. Und von der anderen Seite wurde natürlich das abgestritten. Aber sie war ja zum Beispiel schwanger dann fast zur selben Zeit wie ihre Schwägerin Kate, die ich ja hinter diesen ganzen schmutzigen Geschichten vermute eigentlich.
Jetzt wird es fundiert.
Jetzt wird es natürlich spannend.
Ja, ja, aber die ist ja das Liebling der Boulevardpresse, und sie kann nichts falsch machen. Und ich glaube, als die da diese Meghan gesehen hat, die ja also noch viel besser aussieht als sie selber und noch vor allem noch nicht Mutter war und deswegen noch so frisch und so weiter, ich glaube, da hat die gleich mal gesagt, nee, also so eine Konkurrenz kommt mir hier nicht ins Haus. Und wenn zum Beispiel Meghan Markle irgendwo, war sie schon Duchess of Sussex natürlich, fotografiert wurde, so mit der Hand auf ihrem schwangeren Bauch, stand sie in der Zeitung, die macht so Virtue Signaling, also so sozusagen, ich beschütze mein Baby und zeigt so aller Welt, was sie halt so, wie toll sie ist und was sie für eine tolle Mutti wird. Und wenn Kate ihre Hand auf den Bauch legt, dann steht so, Kate streichelt liebevoll ihr Ungeborenes. Also, ist wirklich so.
Klar, die ist ausgewogen, die Presse in dem Bereich besonders.
Extrem ausgewogen.
Hat sich denn, weil du sagtest, der hat sich jetzt ausgekotzt, Prince Harry, sowohl in der Netflix-Serie als auch in der Biografie, gibt es da erstens Parallelen inhaltlich? Und ist es auch sehr viel gegen Meghan? Nee,
ich glaube, also die Netflix-Serie, da ist ja ganz viel Bildermaterial, also wirklich, da lassen sie sich ja quasi in ihr Schlafzimmer schauen, also und dann in schwarz-weiß und weich gezeichnet und sie gehen in Sonnenuntergang und das ist also alles ein riesen Bilderspektakel und dann dieses Buch, was ja also wirklich hotly anticipated und zwar überall auf der ganzen Welt eigentlich war und in Spanien aus Versehen schon 2 Tage vorher kurz zu haben war. Das war ja natürlich ein Riesenmoratorium. Was steht in dem Buch und was, das darf niemand vorher wissen. Und dann war schon am Tag vor der Publication war die englische Presse voll mit allen Details, die da drin stehen, weil in Spanien aus Versehen das Buch einen Tag vorher.
Aber auf Spanisch oder auf Englisch?
Auf Spanisch. Da haben sich sogar die
schnell durch Diepel durch.
Ja, klar.
Ja, durch Diepel durch und ja. Da haben die sich nicht entblödet, das alles durch Diepel zu schicken und also dann in der Daily Mail war am nächsten Tag, die Daily Mail ist wirklich das widerlichste, bigotteste Zeitungsprodukt überhaupt also der westlichen Welt, glaube ich.
Also können wir da noch kurz, das würde mich interessieren, ein Ranking machen, also Daily Mail ist an 1.
Auf jeden Fall.
Wo kommt dann die
Sun?
Die Sun ist eigentlich unwichtig inzwischen, weil die hat immer weniger Leser und die Sun ist ja so ein Rumpelblatt irgendwie und die Daily Mail ist viel schlimmer, weil das ist wirklich für die verlogensten, bigottesten, grauseligsten Leute ist es deren einzige Informationsquelle. Inzwischen hat man das Gefühl, dass ist wirklich, also auch mit einem hasstriefenden und widerwärtigen Ton wird da berichtet. Und wenn man die Mail online, die Website, die ist riesig, das ist alles nur irgendwie Celebrities hier, da und dort und dann dazwischen irgendein schlechter Artikel. Ist aber extrem einflussreich.
Gehört wem?
Gehört einem Engländer, dessen Vater und Großvater die schon gehörte, der natürlich aber nicht in England etwa Steuern zahlt.
Sondern in Zug wahrscheinlich, oder?
Ach, weiß nicht. irgendwo in den Cayman Islands. Ja, und der Editor der Daily Mail, Paul Dacre, der ist also ein gefürchteter Journalist, ist irgendwie fast zu viel gesagt. Und zum Beispiel auch zum Brexit hat die Daily Mail extrem beigetragen und auch also sämtliche Anti-Labour und sozusagen Labour ist gleich, sind die Kommunisten und so. Die Daily Mail ist da sehr beschäftigt in dem Bereich. Ja, und die also jedenfalls schon am Tag, nachdem in Spanien dieses Buch aus Versehen kurz auf dem Markt war, auch nur so ein paar Stunden, weil das wurde sofort dann wieder zurückgezogen, war am nächsten Tag in der Daily Mail Riesenseite so, Harry, halt endlich's Maul, so ungefähr, keinen interessiert der Scheiß. Und dann 36 Seiten mit Harry und Meghan, also was da ist, alles drinsteht.
Ja, ja, von 700 bis 5%. Genau,
die Zeitungsseiten sind ja viel größer. Also wahrscheinlich sind es noch mehr Seiten.
Aber es ist als eine Leseprobe bei Amazon.
Mehr als eine Leseprobe. Und dafür, dass sie ja gesagt haben, sie sollen endlich die Klappe halten, es interessiert niemanden, doch deutlich viel Inhalt.
Ja.
Und also ich glaube, wir sind uns einig, Harry kotzt sich aus, er sagt, also erzählt alles und sofort. Und dann war ja am Anfang auch dieses, er gibt damit an, dass er 25 Taliban erschossen hat, während er in Afghanistan war. Habt ihr das mitgekriegt?
Oh, nein.
Deswegen sitzen wir ja hier.
Ja, ja, ganz wichtige Information. Oh, also, jetzt gibt er damit an, er hat 25 Taliban erschossen und diese und jene Sicherheitsfritzen sagen, wie kann er nur, das macht ihn jetzt wieder zu einem Ziel für irgendwelche Islamisten. Und wurde er dafür gekreuzigt und dann kam aber so langsam raus, nachdem dann 2-3 Leute das Buch wirklich auch gelesen hatten, dass er eben, dass das irgendwie, zwar steht es da drin, dass er 25 Taliban irgendwie ihm zum Opfer gefallen sind, aber das ist eingepackt in ein ganzes Kapitel über Nachdenken, über Krieg oder wie das ist, im Combat zu sein. Und wir dürfen ja nicht vergessen, die Briten haben natürlich ein anderes Verhältnis dazu als wir. Also für die ist es ja ganz normal, dass man natürlich selbstverständlich in den Krieg zieht und Panzer überall hinschickt und Leute dann eben, wenn es sein muss, umlegt. Und das war doch ein bisschen differenzierter geschrieben anscheinend. Und dann kam auch so irgendwelche Militärexperten, die gesagt haben, nee, das hat er echt ganz gut gemacht, geschrieben. Hat natürlich nicht selber geschrieben, hatte einen sehr bekannten Ghostwriter.
Oder
ich kannte den nicht, aber der ist in der Ghostwriting-Szene, habe ich inzwischen gelernt, ist der sehr, sehr bekannt.
He's a god.
Also es wurde erst wahnsinnig viel geschrien und dann wurde wieder so ein bisschen zurückgerudert, also von manchen. Und jetzt haben sich so, weil er ist in Amerika ja dann in diesen ganzen, also auch bei Stephen Colbert und so überall aufgetreten, in jeder Late Night und sonstigen Show. Und das ist, es gibt in England einen Menschen, dem folge ich auf Twitter, David Yellen, der war in den 90er Jahren der Chefredakteur der Sun. Und der ist aber der ist ein differenzierterer Mensch und ist zum Beispiel auch kein Brexiteer. Und der schrieb schon die ganze Zeit, dieses Geschrei hier bei dieser Presse, das ist alles so lächerlich, weil das ist Harry und Meghan, scheißegal, was die wollen, ist den amerikanischen Markt. Den interessieren da so ein paar Millionchen Engländer, interessieren die gar nicht. Für die ist es der amerikanische Markt. Die leben da, die haben hier alle Brücken verbrannt und was soll das? Ja. Das ist dessen Meinung dazu. Auch wenn er dann geschrieben hat, er findet es auch irgendwie schlecht beraten, was Harry da macht. Aber für die Amerikaner ist das, also wäre es egal, für die ist es gut. Und dann gibt es inzwischen so manche, die halt, oder die meisten, glaube ich, die Mehrheitsmeinung ist immer noch, das ist einfach ein Riesenfehler und völlig bescheuert. Und man macht es auch nicht, also die schmutzige Wäsche da so waschen in der Öffentlichkeit. Und auch was kann die Royal Family dafür, dass sie so verklemmt ist? Die sind eben so, ja. Und für keinen Royal ist es lustig, ein Royal zu sein, letztendlich. Also es macht einfach keinen Spaß.
Und auch nicht nur in England.
Nein, und dass Brüder sich streiten und so weiter, ich glaube, das...
Ja, das ist natürlich im Lichte jetzt mit den 25 Taliban, ist natürlich ein bisschen lächerlich. Mein Bruder hat mich geschubst.
ja, genau. Ja, ja, wird dann nochmal lächerlicher.
Also aber das alles,
ja alles draußen standen, jetzt in der Welt.
Ja, das ist die eine Sicht, ja, dass es einfach saublöd ist. Ja. Also und völlig ill-advised. Und ich muss sagen, dass ich auch glaube, dass das für Harry letztendlich doch ein bisschen doof ist, weil diese Ehe kann ja eigentlich nicht halten. Ich meine, irgendwann wird er doch wahnsinnig da in Kalifornien. Dann will er endlich mal wieder in so ein eiskaltes Schloss und mal ordentlich jagen gehen und sich ordentlich bedienen lassen von irgendeinem Footman und so. Und das kann er dann nicht mehr, weil wahrscheinlich dann der Charles sagt und auch der Will. haben so, nee, jetzt, es tut uns leid, jetzt ist einfach Schluss hier.
Aber hat man jetzt, aber die Personal haben die ja schon auch, oder?
Ja, Personal, aber die müssen natürlich auch sau viel verdienen, um diesen Lebensstil. Netflix hat ihn ja, wir haben ja 100 Millionen Dollar Deal mit Netflix abgeschlossen.
Das, wer weiß, wie viel ihnen da wirklich netto bleibt, aber.
Ja, klar. Ja. Und der Ghostwriter will ja auch was. Und
so also, aber das Buch ist ja nicht mit
Buch,
Netflix.
Das nee, hat das Buch war nochmal extra, aber das waren, glaube ich, 20 Millionen oder sowas.
I mean, a lot of money, I'm sure. Und hat auch in den ersten zwei Tagen 400.000 Copies sofort verkauft.
Ja.
Also, naja, die zweite Meinung ist, also die habe ich zum Beispiel in der New York Times gelesen und auch in der LA Times, weil ich ja für unsere Hörer auch die internationale Presse durcharbeite.
Super.
Dass es wahnsinnig gescheit war, weil letztendlich, was ist denn Harrys Hauptcomplaint, ist ja sein eben das ständige gehetzt werden und gejagt werden von der Boulevardpresse, also was ja seiner Mutter zum Verhängnis, zum tödlichen Verhängnis wurde und sein ganzes Leben, also es hat er schon immer gesagt, dass die Presse schuld ist am Tod seiner Mutter und dadurch auch natürlich an seinem Trauma und dem seines Bruders und überhaupt. Und ihm geht es jetzt genauso und vor allem seiner Frau ging es genauso, während sie noch in Großbritannien waren, dass die keinen Schritt machen konnte und dann aber mit Hass, also Hass erfüllt, weil die Diana wurde ja meistens wohlwollend, also nicht immer, aber meistens wohlwollend verfolgt. Und das ist also sein größtes Complaint ist dieses. Und was will diese Presse? Die will Bilder. Die will Bilder, die will Inhalte, die will sozusagen, die will in dein Schlafzimmer schauen, die will in dich sehen, wenn du bei deinem Therapeuten sitzt, die will deine Fehler und Fehltritte, aber auch dich in der großen Robe und will sie alles. Und indem Harry und Meghan jetzt sämtliches Bildmaterial, was man jemals dazu sammeln könnte, und bis ins intimste Detail, also bis zur Peniserfrierung, das weiß nicht, ob ihr das gehört habt.
Das haben wir gehört, das war der berühmte,
das habt ihr dann gehört.
Dieser Begriff, den keiner kannte.
Todger, oder?
Den kanntest du davor schon, den
Begriff. Ich kannte diesen Begriff, ja.
Wir haben nämlich da diskutiert, weil da gab es auch, irgendjemand hatte dann gemeint, nee, also das ist so ein seltener Begriff. Irgendjemand hat gesagt, ich kenne auch jemand, hat 20 Jahre in England gelebt, die kannte den Begriff. Und gesagt,
natürlich, also Todger kennt man natürlich, wenn man in England gelebt. Ja. Aber wenn man in Amerika lebt, kennt man es, glaube ich, nicht.
Ja, vielleicht hat die auch in Amerika gelebt. Ja.
Wahrscheinlich war die in Amerika.
Ja. Aber der kommt praktisch jetzt nicht mehr, sondern alles ist draußen. Ich meine,
man kann sich nicht vorstellen, gut, es kann ja nach alle möglichen Dinge sich ereignen in deren Leben, aber diese ganzen Dinge, also das war diese Lesart, die hat Maureen Dowd in der New York Times schrieb, er hat die Presse, he beat the press at their own game. Also er hat sozusagen alles vorausgenommen und alles rausgekotzt und hier habt ihr alles, was jemals jemand, und jetzt interessiert es dann niemand mehr. Weil ich meine, es ist ja auch schon so, wir haben alle Harry-Fatigue.
Ja. Aber das ist, hat man Fatigue hat man natürlich jetzt, wie sieht es in einem halben Jahr aus?
Ja.
Ist dann einfach Ruhe und dann haben sie genau
gewachsen ist. Ja, aber ich glaube, dass das Kalkül nicht aufgehen wird.
Ich glaube es auch nicht.
Natürlich, dass ein Leben weiterhin ja auch interessant sein wird und auch denen, wenn immer wieder irgendwelche Sachen passieren und
deren Kindern und so.
Den Kindern.
Also ich fürchte, dass Harry in 15 Jahren ist, der irgendwie so ein versoffener Royal, der irgendwo rumhängt auf dem europäischen Kontinent und so halt sich von Schloss zu Schloss hangelt bei irgendwelchen Verwandtschaften und
Spiel
ist dann, ja, weil was.
Das werden wir.
Ich fürchte, das
steht
ihm dann aber geschieden oder
verfolgen.
Ja, geschieden, ja. Weil sie würde ihn wahrscheinlich, also man könnte auch sein, dass sie sagt, okay, Harry, jetzt ist da wirklich nichts mehr, was man aus dir rausholen kann.
Aber dass es nicht auch irgendwie eine schöne Liebe zwischen den beiden ist, das kann man irgendwie jetzt sich gar nicht mehr so vorstellen, dass sie wirklich vielleicht ein gutes Team sind. Also ich mache jetzt mal so ein bisschen, ich will das vielleicht so sehen.
Nee, ich muss sagen, ich will das eigentlich auch so. Ich wollte das vor allem am Anfang so sehen. Ich fand auch, dass die auch so überzeugend als verliebtes Paar irgendwie,
ja,
oder?
Ja, schon gut.
Ja, ja.
Fand ich schon. Und ich weiß noch nicht, wie verliebt du sein musst, um diesen Wahnsinn standzuhalten auf Dauer. Ja,
ich habe noch einen ganz kurzen Einschub vor, weil du die Diana erwähnt hast. Denn diese Prinzessin der Herzen hat eigentlich diesen Begriff damals die Presse geformt, ja, oder das hat das das Königshaus selber als Marketing? Nee,
das war Tony Blair, glaube ich, in seiner Ansprache nach dem Tod.
Ach, erst nach dem Tod?
Ja, hat er Princess of Hearts und
okay, das war, glaube ich, zu Tony Lebzeiten.
Blair. Das war wahrscheinlich alles der Campbell.
Okay, und das konnte aber, nee, das kann keiner einem mehr werden. Also es kann auch nicht, da ist nicht Platz dann für eine nächste
Naja gut, aber gut, die Kate hat ja ein ganz gutes Standing.
Kate hat ein sehr gutes Standing. Ob sie jetzt die Diana über wird sie nie überstrahlen.
Nein, das ist unmöglich.
Aber sie wird, aber sie ist sehr beliebt und sie ist ja auch so, macht ja immer alles ganz perfekt und so und mit gefalteten Zählein.
Mit
gefalteten Zählein.
Wir haben ja auch immer schöne Bilder, die sie da so veröffentlichen. Vor Weihnachten war nochmal so ein schönes, wurde ganz genau so eine Bildanalyse getrieben. Ich weiß nicht, wo habe ich es gelesen, in der Gala oder in der Bunten, wie das komponiert ist und wie, und nämlich alle schauen in die Kamera, außer William, der schaut irgendwo woanders hin.
Weil der hat schon seinen Blick.
Der hat das Land schon im Blick.
Ja, ja, eben. Der musste schon ein bisschen weiter schauen.
Diese ganze Harry-Debakel, oder das ist ja jetzt nun auch am 6. Mai, wie unsere Hörer sicher auch alle wissen, wird ja King Charles gekrönt.
Stimmt,
in unserem Eventkalender ganz dick natürlich angestrichen. Da, vielleicht gibt es da mal eine Live-Sendung dann.
Da gibt es sicher eine Live. Nee, da bin ich ja in England natürlich.
Ja, eben.
Da bist du am Fan.
Ach so, wir könnten mal so vor Ort.
Ja, ja, so
on location.
On location.
Ja, ich glaube nicht, dass ich mich da irgendwo hinstelle, aber ich möchte natürlich dringend im Land sein, um einfach die generelle Atmosphäre einzusaugen, die da so herrscht.
Ja.
Das ist natürlich.
Das wäre aber vielleicht wirklich als Field Trip. Können wir mal diskutieren.
Ja gut, aber ja.
Vielleicht kommt ihr mit, wir machen live von der Palmall oder so. Also da bin ich natürlich dort, aber jetzt in dieser Zeit, man denkt ja auch immer, der ist ja schon gekrönt, aber er ist ja noch gar nicht gekrönt. Die Krönung kommt noch.
Hat er sich jetzt schon mal geäußert denn zum Buch seines Sohnes?
Nee, die sind sehr still und ich meine, das finde ich auch ehrlich gesagt das einzig Richtige, weil was soll man dazu noch sagen? Aber heute stand in der Times, der Palast sagt, man soll jetzt mal, man muss nicht jedes Gefühl immer gleich jedem erzählen.
Das ist wohl gemeint. Wer soll jetzt das Gefühl nicht erzählen?
Da sind die natürlich sehr gut drin. Also dieser Ratschlag ist.
Der Ratschlag ist ja auch nicht ganz falsch. Problem, was Harry also ständig auch thematisiert, ist eben, dass in der königlichen Familie selber, die haben jetzt nicht eine Presseabteilung, sondern. Also Prinz Charles und Prinz William und Harry und so weiter, also Charles und Camilla, die haben alle ihre eigenen Presseberater und Abteilungen und die arbeiten zum Teil gegeneinander. Das ist auch ein Ding, was Harry da sehr groß ankreidet, dass eben aus der Familie selber gegen ihn und Meghan oder auch schon ohne Meghan wahrscheinlich oder gegen seine Mutter immer gearbeitet wurde. Also dass das nicht die Familie spricht mit einer Stimme, sondern gegenseitig das ganze Zwischenspiel zwischen den Tabloids, also der Boulevardpresse und dem Palast, der Palast und dem Palast schranzen.
Der Palast spricht mit gespaltener Zunge.
Ja, und machen sich gegenseitig fertig und so. Und das fand Harry, unmöglich, da hat er auch recht. Ich wollte jetzt noch sagen, was hat das alles mit dem Brexit zu tun?
Ja, eben, das ist natürlich jetzt die nächste Frage. Das wird es noch.
Ja, wie findet ihr das? Was könntet ihr euch vorstellen, Kinder?
Ja, das ist jetzt natürlich wie in der Prüfungssituation, aber mir läuft schon der kalte Schweiß jetzt von der Stirn. Flo, du bist
dran. Für mich sind ja die beiden, die haben ja Mexit.
Ja, also das heißt ja auch, hieß ja auch Mexit.
Eben, und jetzt sind die ja direkt gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht überhaupt, wie der Prinz Harry sich damals zum Brexit geäußert hat. Hat sich daran irgendwas geändert? Ist da was im Buch oder in der Serie veröffentlicht überhaupt nicht.
Ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob der weiß, dass Brexit war. Also wie gesagt, das ist, glaube ich, nicht so sein.
Und er muss ja jetzt sowieso Chlorhühnchen essen.
Ja, er muss Chlorhuhn essen, deswegen ist es ihm egal.
Ja, oder aber in Kalifornien gibt es auch
Bio-Chlorhuhn, also biologisch abgebautes Chlor.
Aber was hat das mit dem Brexit zu tun? Unser Thema, ich krieg's gar nicht zusammen.
Ja, ich glaube, es hat auch gar nichts mit Brexit zu tun, aber was, glaube ich, schon mit dem Brexit zu tun hat, weil können wir uns irgendeinen anderen Prinzen auf dieser Welt vorstellen, dessen Buch, dessen Autobiografie auf der ganzen Welt scharren die Leute mit der Hufe und wollen es lesen. Und von Papua-New-Guinea bis, weiß nicht wo, bis Grönland hat jemand eine Meinung dazu und werden die Bücher verkauft und in alle Sprachen übersetzt. Und die Amerikaner der riesen amerikanische Markt steht ihnen offen sozusagen. Mhm. Ich weiß nicht, also ich glaube, wenn jetzt irgend so ein, weiß nicht, Heinz Friedrich von Hohenzollern sich äußert, dass er endlich sein Zeug zurück will.
Nicht wirklich, und selbst die anderen, sagen wir, Glamour Royals jetzt, was ich, Spanien zum Beispiel, nee. Sowas, das würde jetzt gut, das würde wahrscheinlich in Südamerika gewesen und so, aber jetzt nicht.
Nee, und das ist und daraus schließen wir, dass Großbritannien ein Land mit großer Geschichte ist, was den ganzen Erdball fast den ganzen Erdball beherrschte und unheimlich viel Soft Power dann auch noch bis heute ausstrahlt, natürlich die Sprache und so. Und daraus schließen wir, dass der Brexit natürlich vielen eben vielen beleidigten Imperialisten und Leuten, die nicht damit zurechtkommen, dass Großbritannien eben einfach ein europäisches Land unter vielen ist, die damit nicht zurechtkommen, weil der Brexit selber ja in vieler Hinsicht, ich habe gestern auch mal so ein Interview gehört mit Michael Heseltine, es ging eigentlich gar nicht um Europa an sich in dieser Abstimmung und das und auch diese ganzen Fakten immer, ja, aber die EU macht doch dies und jenes, sind auch zum Teil deswegen auf so taube Ohren gestoßen, nicht nur, weil die Leute keine Ahnung haben und hat auch immer noch nicht haben und vor allem nicht hatten, was die EU eigentlich bedeutet, sondern es war ein sozusagen ein, für manche Leute war es ein Schrei nach Wandel und irgendwie muss es besser werden und für die sehr viele ältere und alte Leute war das, glaube ich, einfach auch, wir brauchen das nicht. Wir sind ja Imperial Britain und wir sind ja dann auch wieder, war ja mit diesem Schlagwort von Global Britain. Ja. Global Britain, was soll das denn sein? Also, und ich
hat bis jetzt auch noch nicht so wirklich gefunkt.
Nee, hat nicht so gefunkt. Man hört auch bis heute wenig vom Global Britain, sondern es wird ja immer insulärer und in sich selbst gekehrter mit tausenden von Problemen.
Aber immerhin ist es ja eine Leistung, gerade jetzt auch mit dem europäischen Binnenmarkt, dass es immer noch möglich ist, quasi ein Buch auf dem spanischen Markt schon 2 Tage früher erscheinen zu lassen. Es hätte ja auch mit den ganzen Kontrollen, mit den ganzen Formularen, die ausgefüllt werden, hätte man ja eigentlich auch denken können, dass sowieso auf dem europäischen Binnenmarkt dieses
Buch
viel, viel später erscheint.
Oder überhaupt nicht.
Oder gar kein Buch, ja eben.
Aber glaubst du, dass das Spanische aus England ausgeführt wurde? Ich glaube, das wurde ja in Spanien gedruckt.
Nee, aber ich meine, das ist ja natürlich, das ist ja auch...
aber ist Penguin nicht ein...
Urheberrecht und so weiter, also das ist ja auch alles so... Das Penguin, also ich glaube natürlich...
Ist ein amerikanischer Verlag und ist
in Spanien gedruckt worden natürlich.
Ist es?
Ja, das wird natürlich überall lokal gedruckt.
Penguin ist Random House's Bertelsmann.
Ja.
Penguin ist eigentlich ein britischer Verlag. Letztendlich ist es ein guter deutscher Verlag.
Ein guter deutscher Verlag.
Also ich kriege das so... Ich krieg's nicht zusammen. Du meinst, es zeigt uns jetzt diese globale Wirkung von der Marke Großbritannien, inklusive seinem verlassenen Prinzen?
Ich glaube schon.
Und das zeigt uns wieder, dass der Brexit ein Schmarrn war?
Nee, das zeigt uns nicht. Nein,
sondern eher diese Bedeutung, die eben Britain ja jetzt in diesem Kontext ja tatsächlich hat. Es ist einfach in dem Fall ist es ja Global Britain. Es interessiert jeden, was mit einem ja in der Thronfolge relativ weit hinten stehenden, nicht mehr Prinz. Ja. Also ich meine, es ist ja so, wie wenn jetzt in Spanien irgendwie der Cousin dritten Grades vom Felipe irgendwie...
Es interessiert ja fast niemand, sogar ob jetzt der Juan Carlos mal nach Spanien wieder fährt, der arme Tropf.
Ja, die haben sich ja jetzt getroffen, gerade in Griechenland, bei der Beerdigung vom Konstantin.
Ja, das war sicher gar nicht entspannt.
Nee, gab es da ein ziemlich unentspanntes Bild. So wie aber also da schaut man natürlich jetzt in Europa schon auch noch so ein bisschen drauf.
Ja, aber
verglichen mit den britischen Royals sind die spanischen... Die sind eben
und dabei sind die Spanischen abgewirtschaftet, sie sind ja wahnsinnig tolle Bourbonen und eigentlich viel toller. Die Windsor sind ja auf der Brennsuppe hergeschoben, die sind ja erst vor kurzem überhaupt auf den Thron gestiegen.
Ja, eben, stimmt. Also
das ist ja alles lächerlich.
Von der Tradition her. Aber da hätte ja die Meghan zum Beispiel ja auch mal die Letizia fragen können, weil da ist ja so ein bisschen ähnlich, die war natürlich jetzt nur in Spanien bekannt als, ja, die war ja so wie Judith Rakers oder sowas.
Die war schon, genau.
So eine Nachrichtensprecherin.
Ja.
Und die hat ja auch sehr darunter gelitten. Also die hätte, glaube ich, da auch so ein bisschen was erzählen können. Obwohl sie selber schon populär war, sie trotzdem überfordert.
Weil die Meghan war ja auch populär als Schauspielerin.
Eben, meine ich ja. Also das ist ja schon vergleichbar. Ja. Die Meghan kennt ja eigentlich die Mechanismen. Die weiß ja auch, wie das ist mit Paparazzi und Tralala.
Ja, aber ich glaube, das ist auf einer anderen
Scale.
Tausendmal, off the scale sozusagen. Und War es denn in Spanien auch so, dass die so super feindselig verfolgt wurde von der Presse?
Teilweise schon, weil sie halt eine bürgerliche ist, was ja gerade bei den Bourbonen vielleicht noch ein bisschen schwerer gewogen hat. Und dann gab es ja eh schon diese ganzen, dann mit dem Handballer. Und also, also das spanische Königshaus hat schon
ist ein bisschen abgewirtschaftet.
Aber wir driften ab.
Also ja, wir sind
also den Brexit lassen wir trotz alledem, wir belassen natürlich
aber auch den Titel. Aber hast du es jetzt verstanden?
Noch nicht so ganz. Das muss noch ein bisschen wirken. Ich wollte aber noch eine Übersprungsfrage stellen.
Also, wir haben übrigens auch nicht mehr viel Zeit.
Eben.
Das können wir dann, noch das ist die Frage, die können wir dann nächstes Mal behandeln. Frage.
Aber wir haben, okay, aber dann sag doch nochmal, wie ihr es verstanden habt. Also es hat sehr viel mit dem Brexit zu tun.
Nee. Also das du hast es immer noch nicht verstanden. Wir müssen noch eine Folge Nein, das ist einfach nur, die ganze Welt interessiert sich für Harry.
Ja.
Und das ist ein Überbleibsel des englischen Empires.
Ja.
Und das englische Empire war riesig. Und England oder Großbritannien war das wichtigste Land auf der Welt. Viele hunderte Jahre lang.
Mhm.
Das mächtigste und das wahrscheinlich auch das reichste. Und, oder?
Sicherlich.
Und die Leute, und der Brexit spielte ja auch in die Nostalgie, weißt du, Verlangen nach Vergangenem und nach vergangener Größe und auch Größenwahn sozusagen. Was brauchen wir, diese pieseligen Brüsseler Red Tape Fritzen da? Wir sind doch Global Britain. Also, verstehst du so? Mhm. Ich wollte, das sind zwei Seiten eines Imperiums oder eines Ex-Imperiums.
Das erklärt es vielleicht so ein bisschen,
wie es zustande kam. Also
ich glaube, aus so einer Position raus, wenn du sowas im historischen Rücken hast, sagst du vielleicht eher, ja klar, warum brauchen wir diese blöden Europäer? Wir schaffen es doch alleine, wir sind ja die Dicken hier.
Mm. Ja, und vor allem, jetzt müssen wir uns immer unterordnen, irgendwelchen Martin Selmayr, das Monster von Brüssel wieder. Kennt ihr Martin Selmayr?
Martin Selmayr, nee.
Ja, das ist so ein EU-Oberbürokrat, der in Großbritannien als Monster von Brüssel gilt. Der ist inzwischen, glaube ich, retired oder so. Aber also solche Leute. Irgend so ein Hinterwäldler aus Bayern. Ich meine, wenn man selber.
Wollen einem da irgendwie was vorschreiben, wo man selber irgendwie über Jahrhunderte ein Weltimperium da betrieben hat. Also ich glaube, das kann man schon.
Ich lasse das nochmal sagen, bei Fish and Chips irgendwie. Und bitte therapiert mich da. Aber ich wollte meine Übersprungsfrage jetzt nochmal zusammenfassen. Am Schluss, weil wir nochmal sagen, wir haben jetzt diese beiden Meinungsbilder von dir bekommen. Einmal, es war doof as hell, das zu schreiben und zu veröffentlichen. Und andererseits war es vielleicht genau der richtige Move, um ganz viel Wind aus den Segeln zu nehmen. Was kommt da jetzt danach?
Das weiß ich jetzt auch nicht.
Also wenn die Kinder jetzt ganz brav gelingen und die eine normale, ordentliche Ehe führen, was kommt dann noch?
Ja, ich meine, dann, ich glaube, wenn sie das schaffen, wenn sie wirklich jetzt ganz brav da nur noch sitzen und
nur mal für Barilla-Nudel.
Ja, und halt ab und zu kann, weißt du, irgendwie so eine, weiß nicht, Homeline, irgendwie Geschirr und Zeugs. Und es gibt ja auch Leute, die sagen, Meghan in America will Oprah Winfrey beerben. Also mit diesem ganzen Psychotalk und so. Also vielleicht, und das interessiert dann
in das ernährt dann die Familie auch gut.
Sehr gut, und das interessiert dann in Großbritannien niemand mehr.
Ja, klar.
Stimmt.
Also deswegen hat vielleicht David Yellen, den ich eingangs erwähnte, recht, dass es geht denen nur um den US-Market. Okay. Und sozusagen die verbrannte Erde, die Harry in Großbritannien anrichtet, den ist denen wurscht.
Die haben es eingepreist.
Das kann auch sein.
Aha. Ja, das klingt schon plausibel. Und letztlich kann man ja diese Mechanismen jetzt der medialen Aufregung, die sind ja auch immer gleich. Es ist immer so lustig, weil ja immer alle immer so überrascht tun, wie das jetzt alles gerade ist. Ich meine, das ist ja schon immer so. Das beschäftigt jetzt die Medienlandschaft eine kurze Zeit und dann ist der Sturm vorbei. Mhm. Und dann haben sie ihre Ruhe letztlich wieder.
Ich habe auf einigen Büchern schon Half-Price das Thema gesehen.
Hast du schon gesehen? Mhm. Ja, siehst du, alles muss raus.
Muss raus.
Zum WSV sind die Dinger raus und dann und lesen. Das würde mich auch mal interessieren, wie viele Leute lesen dann das Buch tatsächlich. Das wird da so
umgeblättert.
Das war zu viel geblättert. Ja.
Es liegt halt auf jedem Coffee-Table.
Klar.
Tea-Table.
Also auf meinem nicht.
Dazu müssen wir jetzt auch übergehen, denn ich sehe hier auf die Uhr schon eine schreckliche Überziehung.
Das ist fast
schon wie bei Wetten, dass.
Ja.
Weil wir sind jetzt schon bei 34.
Nachfolgenden Podcast.
Im nächsten Podcast beschäftigen wir uns wieder mit den Fragen des Brexit, die auch
und erklärt immer mir das wieder spannend sind.
Jetzt waren wir ja auf so einer Metaebene. Ja. Der Flo versucht das jetzt noch bis zum nächsten Mal zu verarbeiten. Und
Great, dann aber vielen Dank.
Dann hören wir uns in Bälde wieder. Und ja, jetzt hat sich halt alles um 4 Minuten verschoben. Also,
ja, dann jetzt mal schnell ausmachen, sonst wird es noch länger.
Also, für die Insights.
Danke. Goodbye.
Brexit on Toast ist eine Produktion von Plattform Holzstraße.